Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika.
Einen wunderschönen guten Spätnachmittag, lieber Tobias.
Ah, da könnten sich jetzt die Geistlein streiten. Irgendwo ist mit Sicherheit Abend.
Ja, irgendwo bestimmt. Aber dann kann ich dir auch guten Morgen wünschen. Das wäre aber schön. Dann könntest du mich fragen, was ich damit meine.
Ob dies ein besonders guter Morgen ist, ob dies ein guter Morgen wird oder ob man an diesem Morgen besonders gut sein muss.
Genau. So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt.
Ja, aber egal. Ihr könnt uns da draußen ja jederzeit hören. Morgens, mittags, abends, nachts. Auf fünffacher Geschwindigkeit, auf halber Geschwindigkeit.
Was für einen Vorteil die haben.
Weißt du, ich musste jetzt in Echtzeit zuhören.
Oh Gott.
Ich kann dich nicht vorspulen.
Du Armer, du tust mir so leid. Weißt du das?
Ja, ich höre den Sarkasmus ein bisschen triefen. Und das geht nicht, What? Weil du sitzt nämlich in den Ohrensesseln.
Tja, besser nicht triefen.
Ja. Lass uns mal lieber zum Brief kommen.
Ja, glaube ich, ist besser für alle. Ja, glaube ich, ist besser für alle.
Zusammen über den Brief Nummer 8c, den Tolkien an seinen Sohn Mike geschrieben hat. Mick. Also Michael Tolkien oder Michael Tolkien am 21. Oktober 1936 aus der Northmoor Road raus verschickt worden. Es war ein trockener, aber sehr bewölkter Tag, irgendwie keine halbe Stunde Sonnenschein. Mhm. Und die Temperaturen lagen zwischen 8 und 14 Grad. Dieser Brief hat eine kurze Einordnung und drei Fußnoten. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die ganz kurze Einordnung. 2 Monate sind vergangen.
Weißt du, was mir gerade eingefallen ist?
Nein.
Ich finde es ja echt total cool, dass wir die Wetterdaten inkludiert haben, aber wollten wir nicht eigentlich auch den Wochentag noch dazu raussuchen?
Stimmt.
Das haben wir letzte Folge nämlich schon wieder vergessen.
Was war denn der 21. Oktober 1936 für ein Tag? Also geboren am bringt mir nichts. Welcher Wochentag war das? Bitte öffnen Sie die Seite jetzt. Es war ein Mittwoch.
Ein Mittwoch, schau an.
Der 21. Oktober 1936 war ein Mittwoch.
Sehr schön, vielen Dank für diese Info.
Gerne. Und
zur ganz kurzen Einordnung, 2 Monate sind vergangen seit dem letzten Brief. Das hast du ja gerade auch schon gespoilert. Tolkien ist nach wie vor 44 Jahre alt. wir befinden uns an dem 21. Oktober am Vortag von Michaels 16. Geburtstag. Und dieser ist zu dem Zeitpunkt Schüler an der Oratory School, einem katholischen Internat in Berkshire. Das, glaube ich, ist so mal das kürzeste, wichtigste zusammengefasst zu diesem
Thema. Ja. Weil in den 2 Monaten ist ja einiges auch auf Tolkiens Welt passiert. Und wie gesagt, das packen wir dann alles nachher in die historische Einordnung rein. Kommen wir zu einer ganz kurzen Zusammenfassung, damit ihr wisst, worum es in diesem Brief schon mal geht, bevor wir ihn dann genüsslich auseinanderpflücken werden. Tolkien schreibt, wie schon erwähnt, an seinen Sohn Michael diesen Brief. Er teilt ihm mit, dass er dessen Schulden bei seinem Bruder beglichen habe. Und dass er Michael auch gerne ein wenig Geld schickt zum Geburtstag. Tolkien hoffe außerdem, dass Michael bald in einem Theaterstück ankommt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Irgendwie teilnehmend oder so, können wir dann gleich in Ruhe drüber reden.
Habe ich die gleiche Frage.
Und Tolkien freut sich, dass es Michaels Hand besser geht. Mhm. Und was es damit auf sich hat, da kommen wir jetzt zu. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wie wollen wir jetzt aussprechen? Ich hätte jetzt spontan gesagt, es ist Michael. Diesen Namen gibt es 1:1 im Deutschen.
Ja, aber kein Mensch hat zu ihm Michael gesagt.
Ja, und auch Christopher, das ist ja auch, also,
ja,
also bei diesen Namen fiel es mir da auf, dass ich so meine erste Intention war, so dieses Michael zu nennen.
Echt?
Ja.
Auf die Idee wäre ich jetzt niemals gekommen. Wir sagen ja auch nicht Ronald zu Ronald Tolkien.
Ja, darum sage ich ja. Also ich möchte es einfach nur so.
Okay.
Wir können ihn auch ganz gerne, wie Tolkien das ja in seinem
Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen.
Wir nennen ihn einfach Mick. Oder ist es Mike?
Nee, also wie er es schreibt, wäre es Mick.
Okay.
Mike wäre ja M-I-K-E Und im Brief schreibt Tolkien M-I-C-K. Das wäre dann Mick.
Also Mike.
Nein, Mick.
Mick.
Michael. Ich bleib bei Michael. Dann komme ich schon nicht durcheinander.
Wie hieß Priscilla nochmal?
Priska.
Priska. Mick, Priska.
John und Chris. Und John hatte halt einfach so einen kurzen Vornamen. Ich glaube, den musste kein Mensch abkürzen.
Oh, Johnny. der Brief.
Ja. Soll ich mal einsteigen?
Mach mal. Möchtest du?
Genau, also in der Zusammenfassung hast du es ja schon gesagt, dass andersrum. Ich fange mal ganz von vorne an. Also der Brief beginnt nicht mit Enttäuschung.
1800,
genau. Nein, der Brief beginnt nicht mit ich bin enttäuscht von dir oder ich vermisse dich sehr, sondern mit Geburtstagsglückwünschen. Many happy returns. Also herzlichen Glückwunsch für den morgigen Tag. Weil ist ja klar, dass der Brief nicht mehr heute noch zugestellt werden wird, also bis Michael den.
Ja, aber ist das nicht, also A, gratuliert man nicht im Voraus, das bei Brief nicht und B, keine Ahnung, aber ich meine, wenn man doch weiß, dass es an diesem Tag nicht zugestellt wird.
Ja, aber ich weiß auch nicht, also ich denke mal, dass mit diesem.
Ich hätte einfach geschrieben, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, es steht ja ein Datum oben drüber, wenn ich jetzt schreibe, herzlichen Glückwunsch. Und das ist ja noch nicht das Datum, dann denkt sich Michael ja auch, hä, hat er jetzt meinen
Geburtstag? Aber ich würde, dass du hier sofort rechts abbiegen auf die Überholspur. Ich meine, wenn du jetzt jemanden einen Brief schreibst, Opa zum Beispiel, deinem Opa, dann schreibst du auch nicht, ich wünsche dir zu deinem morgigen Geburtstag alles Gute. Mhm. Dann wirst du sagen, ich wünsche dir zum Geburtstag.
Ja.
Auch, unabhängig davon, ob du ihn heute, vorgestern oder so schickst, wenn du ihm eine Geburtstagskarte schickst, du gratulierst ihm zum Geburtstag. Mhm.
Also, meine Großtante, die hat das immer so gemacht. Die hat Briefe geschrieben, meistens schon so eine Woche, datiert genau eine Woche vor meinem Geburtstag und hat mir dann zu meinem Geburtstag am 11. September in einer Woche schon ganz herzlich schon mal gratuliert, hat dann in diesem Brief angekündigt, dass sie mich an diesem Tag anrufen würde, um mich zu mir zu gratulieren, da sie aber davon ausgehen wird, dass ja an meinem Geburtstag mehrere Leute anrufen und ich somit mit Anrufen rechnen würde, würde mich das ja hoffentlich nicht stören. Ansonsten hat sie nämlich schon ganz gerne mal angerufen, um mit mir einen Telefonattermin auszumachen.
Gut, also wie gesagt, diese Tante von dir war ja eh ganz besonders.
Die war sehr besonders. Ich habe sie auch sehr besonders gern gehabt.
Ich kann damit leben. Ich fand es einfach nur witzig.
Es ist, glaube ich, wirklich eine andere Zeit. Und das sind so Sachen, die ich halt so besonders schön finde in diesen Briefen von Tolkien, dass wir halt auch immer so eine Zeitkapsel haben. In jedem Brief. Und das finde ich besonders schön. Aber vielleicht war das auch eine Schrulle von Tolkien, kann ja auch sein, dass er den Leuten immer schon am Vortag gratuliert hat. Und ich glaube,
dass du ja viel Unglück hast.
Ja, ich glaube ja, dass dieses im Vorfeld zum Geburtstag gratuliert man nicht. Ich glaube, dass das eher so eine moderne Geschichte ist, so ein Aberglaube. Und ich weiß auch gar nicht, ob das in jeder Kultur ist. Also ich weiß von einigen Kulturen, in denen das überhaupt gar kein Problem ist, sich im Vorfeld zu gratulieren.
Aber das gibt ja auch unseren Zuhörern da draußen die Möglichkeit, mal ein Feedback zu schreiben, wie ihr das seht und findet, nachdem ihr uns 5 Sterne in eurem Podcatcher gegeben habt, eine nette Bewertung geschrieben habt und eure Freunden von diesem geilen Podcast erzählt habt, könnt ihr uns auch direkt im Anschluss einfach nochmal kurz mitteilen.
Ja.
Würdet ihr jemanden im Vorfeld gratulieren? Findet ihr das cool? Findet ihr das schick? Oder würdet ihr einfach, wie ich schreibe, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, in die Karte einschmeißen und wissen, ja gut, bis in 3 Wochen wird sie da sein.
Falls jemand heutzutage überhaupt noch Briefe zum Geburtstag oder Postkarten schreibt und nicht einfach nur irgendwie übers Handy Glückwünsche schickt, am Tag selber.
Ja.
Oder 3 Tage später nach dem Motto, irgendeine App hat mich gerade dran erinnert, du hattest vor 3 Jahren Geburtstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Gut, aber wieder zum Ernst des Themas, zum Ernst des Briefes zurück.
Genau, also wir haben jetzt den ersten Satz besprochen, sehr gut. Und dann geht Tolkien drauf ein, dass er von John gehört hat. Also mit John ist natürlich John Francis Royal Tolkien gemeint, genauso wie mit Mick, Michael, Michael Hillary Royal Tolkien gemeint ist, also Tolkiens erster und zweiter Sohn respektive. Dann haben wir nämlich da diese erwähnten Personen auch schon. Und er hat eben von John gehört, dass Michael ziemlich bankrott zu sein scheint. Also,
naja, bankrott, nicht blank.
Blank, ja. Er schreibt hier ein cashless state, also ein bargeldlosen Zustand, könnte man es übersetzen. Genau, und dass er die kleine Schuld, die Michael bei John offensichtlich hatte, getilgt hat. Und dass er unter diesen Umständen eben davon ausgeht, dass das beste, die beste Art von Geburtstagsgeschenk ein bisschen Geld sein könnte.
Ja.
So, und dann schreibt er, Zitat, I send 10 Strich, Strich,
Querstrich,
Strich. Querstrich, Bindestrich, in a P.O. oder P.O. Und das wurde dann ergänzt von den Herausgebern mit Postal Order. Und jetzt war meine Frage, also die Zitat Ende, das deutsche Äquivalent wäre dann Zitat, ich sende 10 Schrägstrich Bindestrich.
Nochmal, Schatz, ich weiß.
Ja, aber ne, auf jeden Fall, was ich mich gefragt habe, war mit diesem 10 Schrägstrich Bindestrich, du hattest dich doch da mal vor, glaube 2 Briefen damit beschäftigt.
Ja.
Mit diesem monetären Schreibsystem, nenne ich es mal.
Ich bin der Mann fürs Geld.
Du bist der Mann fürs Geld.
In diesem Podcast zumindest.
Wie viel Geld hat er jetzt Michael geschickt?
10 Schilling.
Schilling?
Ja,
nicht ich dachte Pfund, weil das ist ja die erste Zahl, dann kommt ein Schrägstrich.
Ja, aber es fehlen ja welche. Sonst hätten es ja 3 Striche sein müssen. Wenn es 10 Pfund gewesen wäre, wäre es 10 Schrägstrich minus Schrägstrich minus. Weil das ist auch kein klassisches Bindestrich ist, sondern das müsste hier ein Dreiviertelstrich sein.
Okay, gut, jetzt haben wir die Interpunktion auch geklärt. Aber müsste dann nicht, wenn es Schilling wäre, minus Schrägstrich 10 Schrägstrich.
Die Nullen
minus?
Am Anfang. Ich habe 0000000000000 1 Euro auf dem Konto. Ist genauso viel, als wenn ich sage, ich habe 1 Euro auf dem Konto.
Ah.
Du lässt halt einfach die Zahlen davor weg. Also wenn sie nicht existiert,
ja,
dann streichst du sie.
Okay, gut. Und kannst du mir dann auch noch sagen, wenn du schon der Mann fürs Geld bist, wie viel 10 Schilling heutzutage so als Äquivalent
sind? Also wir wissen, dass 20 Schilling ein Pfund waren.
Ah ja, okay.
Also sind wir beim halben Pfund. Einen halben Pfund lässt sich immer schwierig rechnen in diesen Online-Rechner. Ich habe deshalb einfach mal geguckt, was ein Pfund am 21. Oktober 1936 jetzt im April 2024 wert ist. Und da sind wir bei 64 Pfund, wie gesagt, immer gerundet. Das wären im Schnitt also 74 Euro umgerechnet nach dem heutigen Währungskurs.
Okay.
Das heißt, wir sind hier bei 37 Euro,
okay,
die er eben zum Geburtstag geschenkt hat.
Was in der Zeit ja wahrscheinlich schon echt ein gutes Geld gewesen sein dürfte für einen Schüler, oder?
Vor allem, da kommen wir ja nachher noch drauf, ja, er ja davon keine Unterkunft zahlen muss, keine Lebensmittel von zahlen muss oder, ja, sonstiges, sondern das ist halt wirklich ein Taschengeld.
Ja.
Und auch über das Taschengeld kommen wir ja gleich nochmal.
Genau.
Und
willst du da gleich weitermachen?
Ja, die kurze Frage ist, wie alt ist Michael?
Michael wird morgen 16.
Ja, stimmt. Mit 15 ist das Taschengeld. Oder mit Anfang oder mit 16 dann ja.
Also ich hab gar kein Taschengeld bekommen seinerzeit. Ich habe mir mit Babysitten und so dann halt Taschengeld erarbeitet. Oder ein Einkommen. Und das ist dann...
Hast du es auch versteuert?
Nein. Das ist nämlich dann auch umgehend sofort wieder verschwunden auf magische Art und Weise. Es gab dafür dann aber mehr Bücher und mehr 3-Fragezeichen-Kassetten in meinem Zimmer. Das war mal eine ganz komische Sache. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber mit 37 Euro zur heutigen Zeit hätte ich mir damals viel kaufen können. Also das wäre für mich richtig, das wäre schon krass gewesen.
Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil Preise waren ja generell, also auch die Bedürfnisse waren andere. Aber ich glaube, wie gesagt, mit rechnen wir jetzt einfach mal mit 35 Euro zum Geburtstag, dürfte es sich vor knapp 100 Jahren.
Und er hat jetzt auch keine Schulden mehr bei John. Also was auch immer er John geschuldet hat, ist er jetzt auch getilgt. Also das muss er auch nicht von dem Taschengeld.
Ich finde es eh weird, dass er sowas in den Brief schreibt.
Ja.
Also.
Ja, halt so als
ja, natürlich, aber ich meine so. Ne? Da kommen wir da, ich freue mich schon aufs Fazit gleich, weil da muss ich, in diesem Fazit muss ich definitiv die anderen beiden Briefe berücksichtigen. Ja.
Soll ich ganz kurz da schon mal was dazu sagen, dass er das in so einem Brief schreibt? Oder soll ich mir
kannst
das
du gerne,
Fazit
kannst du. Nein. Sagt er, ich muss nachher einmal geschlossen über diese 3 Briefe reden.
Okay, mach das. Also, was ich mir halt denke ist, vorher haben die Kids ja zu Hause gewohnt. Und dann spricht man ja mit Kindern als Elternteile, ja, wenn man unter einem Dach wohnt, ja eh nochmal ganz anders. Und jetzt ist halt so, dass zumindest 2 von 4 Kindern ja schon auf der Schule oder im Internat schon sind. Beziehungsweise, lass mich schnell schauen. John, Christopher. Ja, müsste ich jetzt nachschauen, ob Christopher zu dem Zeitpunkt auch schon ausgezogen ist. Aber wie gesagt, von John und Michael wissen wir es auf jeden Fall. Und Jetzt kann man ja nicht mehr, also erstens spricht man nicht mehr so oft mit seinen Kindern, wenn die ja nicht mehr zu Hause wohnen oder nicht mehr da sind oder nicht mehr so oft. Selbst wenn die am Wochenende heimkommen würden oder so. Und ich glaube, dass aber trotzdem ja auch dieses, wie soll ich sagen, dieses Erzieherische, gerade in so einem Alter, sollte da ja nicht wegfallen, nur weil sie nicht mehr jeden Tag da sind. Und ich glaube, das sind vielleicht schon so Sachen, die man dann in so Briefen halt übermittelt. Wir wissen ja auch nicht, wie viele Briefe da insgesamt geschrieben wurden in dieser Zeit. Aber das ist ja das Hauptkommunikationsmittel. Die haben ja nicht telefoniert oder so. Oder vielleicht wirklich nur in Notfällen, wie auch immer. Also das wissen wir halt nicht. Und ich glaube, dann übermittelst du in einem Brief nochmal ganz andere Sachen, als es heutzutage, wo ein Brief zu schreiben eher die Ausnahme ja. oder die Besonderheit ist. Das waren jetzt meine Gedanken dazu. Okay, Taschengeld.
Ja.
Ich dachte, du wolltest weitermachen mit dem Brief.
Nein, ich dachte, ich habe ja meine Finanzen.
Du hast deine Finanzen erledigt, okay. Genau, also dann geht's weiter. Ich habe mir auch überlegt, ob wir einfach diesen kompletten Absatz einmal zitieren wollen, der jetzt folgt.
Kannst du gerne.
Okay.
Müssen wir dann halt nachher nur ein wenig ausklamüsern, weil da sind so ein paar. Interessante Punkte drin.
Genau, deswegen dachte ich, ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir das vorlesen. Aber wir können es ja der Reihe nach machen. Vielleicht ist das dann leichter fürs Verständnis. Da steht also, Zitat, I can provide a little more regular pocket money later on. Next Wednesday, if you remind me. But not much. Sorry to allude to it in a birthday letter. But I am hard up. Don't forget that I am the bloke that, like the Irish pig, pays the rent of your flatlet, and furnishings must be done out of current income. Plus a little windfalls, of course, though just now there are no apples on the father tree. Zitat Ende.
So, ich habe es mal versucht. Du kannst mich mal gerne nachher, also das heißt ich habe da die künstliche Intelligenz im Verein mal wieder bemüht. Kleiner Seitenhieb hier schon mal. Der Tech Palantir hat eine Sonderfolge rausgebracht zum Thema künstliche Intelligenz im Vereinswesen, KI. Super interessant, ausführliche Sachen. Hört es euch gerne ein. Wir sind nicht böse, wenn ihr auch andere Podcasts der DTG hört. aber kommen wir mal zu dem hier. Und wie gesagt, übersetzt habe ich es. Wie gesagt, korrigiere mich bitte gleich. Ich kann später etwas regelmäßiges Taschengeld bereitstellen. Nächsten Mittwoch, wenn du mich daran erinnerst. Aber nicht viel. Es tut mir leid, das in einem Geburtstagsbrief zu erwähnen, aber mir geht es finanziell nicht gut. Vergiss nicht, dass ich der Kerl bin, der, wie das irische Schwein, die Miete deiner Wohnung zahlt und die Einrichtung muss aus dem laufenden Einkommen bestritten werden. Und natürlich aus eventuellen kleinen Glücksfällen, auch wenn es gerade keine Äpfel am Vaterbaum gibt.
Also das war, also ich finde, hier steckt so viel drin in so einem kleinen Absatz. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also dadurch, dass Michael jetzt irgendwie sich in einem Cashless-State befindet und Schulden bei seinem Bruder aufnehmen muss und was auch immer, schickt er ihm nicht nur ein Geburtstagsgeschenk, also Geld, sondern
bezahlt die Schulden und er kriegt ein Taschengeld.
Genau, versucht halt möchte das Taschengeld halt aufstocken. Aber Michael muss ihn selbst daran erinnern. Nächste Woche.
Am Mittwoch.
Mittwoch, genau. Da kommen wir später noch dazu. Es tut ihm leid, das in einem Geburtstagsbrief zu erwähnen. Aber wie hast du es übersetzt?
Es geht mir finanziell nicht gut.
Ah, okay. Ich hätte es jetzt übersetzt mit, ich bin knapp bei Kasse.
Ja, ich hab's.
Aber genau, also finanziell nicht gut finde ich noch ein bisschen Ärger oder noch ein bisschen, es schneit schon wieder. okay. Oder halt ein bisschen, klingt noch ein bisschen prekärer, finde ich.
Also ich finde es etwas, ich finde es etwas gehobener von der Aussprache. Ich bin knapp bei Kasse. Ist halt so eher, ich bin arm.
Ja.
Und mir geht es finanziell gerade nicht so gut.
Okay.
Ist also, weiß ich, halt so für mich so gefühlsmäßig sehe ich so bei mir geht es finanziell nicht gut, eher den Akademiker als ich bin gerade knapp bei Kass.
Da erwähnst du aber schon was ganz Gutes. Den Akademiker sehe ich in diesem Brief nämlich ganz wenig, weil dann geht's ja weiter mit vergiss nicht, dass ich der Kerl bin oder the bloke. Und bloke ist für mich so ein umgangssprachlich britisches Wort, dass ich, als ich diesen Brief gelesen habe zum ersten Mal, da bin ich echt ein bisschen umgefallen. Weil ich weiß, dass Tolkien nicht nur Akademiker war und dass der auch rumgeblödelt hat und dass er auch, ne, Scherze
gut, aber wie, ganz kurz, wie würdest du den Blog jetzt ins Deutsche direkt übersetzen?
Ja, Kjarl, das passt schon okay. Ganz gut. Also, dass er überhaupt dieses Wort verwendet gegenüber seinem Sohn und nicht C.S. Lewis oder sonst irgendjemanden. Also, das fand ich einfach, das hat mich so amüsiert, dass das so, dass er sich selbst als Bloke, als Kerl, also Kerl ist ja im Deutschen ja auch noch einfach ein Mann. Ein Bloke ist halt ein Typ, dass ich der Typ bin oder so könnte man es auch übersetzen. Und ich fand das einfach, ich hätte es ihm nicht zugetraut, glaube ich. Das okay. Fand ich halt irgendwie sehr, sehr witzig, dann auch noch gegenüber seinem Sohn. Und dann kommt ja dieser Einschub wie das irische Schwein, like the Irish pig.
Und das müssen wir definitiv erklären.
Das muss man definitiv erklären. Da gibt es eine Fußnote auch von Carpenter. Und da heißt es eben, oder da wird erklärt, dass Tolkien sich hier vermutlich darauf bezieht, auf den Brauch oder Brauch.
Die Geschichte.
Die, ja, wo, also ja, dass halt irische Familien Schweine gehalten haben und die dann halt auf dem Markt verkauft haben, um eben für, ja, Living, also für Wohnen und Leben zu sorgen, also um das davon zu bezahlen, also zum Beispiel Miete oder so. Und dann steht hier auch cultivating the landowner's property, also dem Vermieter oder dem ja, Vermieter kann man schon sagen, glaube ich, dem Vermieter sein Grundstück zu verwalten oder zu Stand sein. Hättest du es anders übersetzt?
Ich hätte gesagt, die Miete zu zahlen.
Ja.
Also es sind halt für mich einfach die Lebenshaltungskosten.
Ja, sowas. Ja, wahrscheinlich verkompliziere ich gerade die Übersetzung, das kann schon sein. Aber das klingt halt auch nach so einer Zeitkapsel-Sache, ne? Das ist halt etwas irgendwie, was in dieser Zeit halt Usus gewesen sein könnte in Oxford. Man weiß es aber nicht so genau. Und darauf scheint sich das zu beziehen.
Also, wenn man es jetzt mal direkt irgendwie mal kurz durch die Brücke jagt, Tolkien bezieht sich wahrscheinlich auf den Brauch, dass irische Familien an Markttagen ihre Schweine hielten und verkauften, um den Lebensunterhalt und die Bewirtschaftung des Grundbesitzes zu finanzieren.
Bewirtschaftung, das ist ein gutes Wort, ja. Aber da steht da nur zu finanzieren und von dem Landowner ist nichts mehr zu hören. Aber
the landowner's property, der Grundbesitzes.
Okay, also dass sie selber
Eigentum,
den Grund besitzen,
den Landbesitz.
Dass sie selber die Grundbesitzer sind.
Ich habe keine Ahnung.
Weil ich habe jetzt aus Carpenters englischem Satz rausgelesen, dass sie halt den Grund für jemand anderen bewirtschaften, dem dieser Grund gehört, dass sie da halt zur Miete oder wie auch immer wohnen.
Ich glaube, das ist die erste Fußnote, über die wir länger diskutieren als über manchen Brief, gefühlt.
Das kann sein. Und als die Fußnote lang ist, so wichtig finde ich es auch gar nicht, aber es ist halt irgendwie auch wieder so eine Eigenheit, die halt Michael verstanden haben wird. Sonst hätte er es ihm ja nicht geschrieben. Also das scheint schon etwas zu sein, was in dieser Zeit halt auch 16- oder 15-Jährige verstehen. Und was halt klar ist, was damit gemeint ist, dass man es halt so in Dings. Und es zeugt auch wieder so ein bisschen von Tolkiens Humor. Also dass er sich selbst halt eben als Kerl oder Typen oder Bloke halt irgendwie, der wie ein irisches Schwein dafür sorgt und so weiter, das halt alles zahlen muss. Genau. Und was muss er zahlen? Die Miete von seinem Flatlet, also von seinem Zimmer da halt irgendwie oder kleinen Apartment, was auch immer das gewesen sein mag, da halt eben in der
Oratory School.
In der Oratory School. Und eben auch die Furnishings, wie sagt man, die Möbel müssen ja auch bezahlt werden. Und das halt vom laufenden Einkommen. Plus kleine Glücksfälle, falls sie auftreten. Aber, und das fand ich so einen netten Satz, es sind halt gerade einfach keine Äpfel am Vater. Baum.
Ja, und wie gesagt, das ist auch so ein Wort, da weiß ich jetzt nicht, ob man den wirklich so eins zu eins übersetzen kann.
Den Father Tree?
Ja.
Okay.
Oder ob das eine Metapher ist und so, weil des Vaters Baum, ja.
Ja, aber es sind halt Äpfel, die wachsen
ja,
halt an
ja,
Bäumen.
Ja, nein, ich weiß, ich sag ja nur so, es fühlt sich für mich nicht rund an.
Ja.
Aber wie gesagt, wir sind 1936.
Aber sagt, gibt's da nicht auch im Deutschen irgendwie so ein Sprichwort oder nicht Sprichwort, aber so eine Redewendung, wenn es irgendwie nichts zu holen gibt, also finanziell nichts zu holen gibt, da sagt man doch auch irgendwas, oder? Habe ich das gerade irgendwie falsch
gesagt? Gerade nichts. Du kannst einen nackten Mann nicht in die Taschen greifen.
Das kannte ich noch nicht, das ist cool. Einem nackten Mann nicht in die Taschen. Ja, völlig klar, weil er hat ja keine Taschen. Aber er hat ja keine Hose an. Cool. Ah, ich habe was gelernt. Finde ich schön.
Schalten Sie auch nächstes Mal wieder.
Ja, ich bin ja eh, also ich habe ja auch ein Lexikon der Redewendungen und ich blätter darin so gerne. Da sind die abstrusesten Sachen drin. Das war auch eins meiner, also größten Herausforderungen von den kulturellen Unterschieden und Gegebenheiten, gerade so Begrüßungsformen und so abgesehen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich aufgehört habe, Redewendungen, wie sagt man, wörtlich zu nehmen. Und ich habe vieles wörtlich genommen, was ich halt nicht als Redewendung identifiziert habe. Es fällt mir gerade auf Anhieb natürlich.
Aber ich meine, wenn jetzt, wenn wir hier schon abschwurfen,
ja,
einen Zahn zulegen,
ja,
ist ja tatsächlich einen Zahn zulegen.
Was heißt das? Ja, also ich weiß schon, Zahn zulegen heißt, man soll schneller machen oder hinne machen.
Wenn die Frau gesehen hat, ja, dass die Männer auf dem Feld nach Hause kamen, weil man ja so weitläufig ist, ja, so das Essen ja rechtzeitig, und das Essen sollte ja nicht verkocht sein, dann hat sie die Sachen einen Zahn zugelegt. Das heißt, sie hat das Essen einen Zahn dazugegeben, damit es näher auf die Flamme kommt, damit es dann auch wirklich fertig ist.
Also keinen Zahn vom Gebiss?
Nein, ein...
Aha, okay, ich dachte jetzt einen Zahn zulegen. Ich lege mir einen Zahn zu, also ich implantiere mir einen Zahn, den ich vorher nicht hatte.
Ich glaube, lass uns mal lieber bei diesem Brief bleiben.
Ja, lieber das schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Okay, also keine Äpfel mehr am Vaterbaum oder Papabaum oder wie auch immer. Tolkien hofft, dass Michael in ein Theaterstück.
Oh, also stopp. Kommt. Jetzt müssen wir natürlich schon sagen, damit ist jetzt dieser Block.
Ist abgeschlossen, ja.
Ist abgeschlossen. Genau. Wir widmen uns jetzt einem neuen Block zu, den wir bisher noch nicht erwähnt haben.
Erwähnt nur kurz.
Ja, aber ich meinte im Sinne von, wir haben ihn nicht vorgelesen oder cool. Ja. Weil das war selbst mir gerade, und ich kenne diesen Brief, etwas irritiert. Okay. So, wo kommt jetzt das Theaterstück in diesem Absatz vor?
Ja.
Das kann also den Zuhörern draußen auch passieren. Also wir sind jetzt schon mal im letzten Absatz des Briefes. Ihr merkt, es ist ein sehr kurzer Brief.
Ja, aber es ist auch wieder viel enthalten, fand ich. Gut, also Klammer zu, Punkt nach Vaterbaum. Weiter geht's, nächster Absatz, nächster Satz. Ich hoffe, du kommst in ein Theaterstück. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ich habe das erst gelesen, als ich hoffe, du hast die Gelegenheit, bald dir ein Theaterstück anzuschauen. Also du kommst mal ins Theater. Und dann schreibt er ja weiter, ich denke,
das würde dir Spaß machen.
Und dann dachte ich mir so, ja klar, ins Theater gehen macht mir Spaß. Also würde ich auch gerne mal wieder. Und dann dachte ich, Moment mal. Er ist ja an einer Schule, die ja auch sicher Theaterstücke aufführt. Das war ja in der Zeit ja auch gang und gäbe, also auch bis heute. Es gibt ja Theater-AGs und ne, da wird was aufgeführt und man kann dann hingehen. Und dann dachte ich, vielleicht to get into a play kann ja auch bedeuten, dass du eine Rolle in einem Theaterstück bekommst. Und als ich das habe übersetzen lassen, kam nämlich auch raus, ich hoffe, du bekommst bald eine Rolle in einem Theaterstück. Da dachte ich so, aha, interessant. Also so ganz final geklärt ist es nicht, aber ich glaube, die Tendenz geht schon mehr zum Mitspielen als zum Anschauen.
Ja.
Wie geht's dir damit?
Ich DeepL ist ziemlich geil.
Ja.
Bei den alten Briefen ist ChatGPT aber besser, weil ich ChatGPT einfach mitteile, wir befinden uns im Jahr 1936.
Du bist
ein Familienvater und Linguist, ein Professor. Und du hast folgenden Brief geschrieben, übersetze ihn mir bitte stilgetreu ins Deutsche.
Das ist ja cool. Auf die Idee will ich ja nicht kommen, dem auch mitzuteilen, von wann und von wem.
Und so kommt dann zum Beispiel ja auch die Geschichten mit den Schilling und Pence und so, dass wo dann halt so Sachen auftauchen.
Mhm.
Und dann ich erstmal nachfrage, wieso schreibst du das?
Ja.
Dann erklärt es mir, dann prüfe ich das natürlich gegen. Und in diesem Fall hat ChatGPT gesagt, ich hoffe, du kommst letztendlich in ein Theaterstück.
Okay, so, kommst was, in ein Theaterstück, ja.
Was ich, also in ein Theaterstück kommen, ist was anderes als gehen.
Als eins zu besuchen.
Genau, ja. Ich hoffe, du gehst in ein Theaterstück.
Du schaust es dir an.
Genau, oder du kommst in ein Theaterstück, dann bist du Teil.
Ja, ach spannend. Okay, ja cool. Wahrscheinlich wäre das im Englischen genauso. Also ich denke schon, dass wir davon ausgehen können, dass es darum geht, dass er hofft, dass er da mitspielen kann. Wusstest du übrigens schon, dass Tolkien in seiner Schulzeit...
Was? Falscher Podcast.
Nein, wusstest du übrigens schon, dass Tolkien in seiner Schulzeit ebenfalls in Theaterstücken mitgespielt hat? Und wusstest du auch, dass er am letzten Abend seiner Schulzeit in der King Edward School in Birmingham ein Theaterstück, in einem Theaterstück mitgespielt hat? Und wusstest du schon, dass es davon sogar ein Foto gibt?
Ist das nicht das, wo er diesen seltsamen Hut auf hat?
Ja, Tolkien als Hermes.
Ja, Hermes, ja, genau.
In Aristophanes Frieden oder Peace von 1911. Und ich habe mal in die Shownotes auch einen Link gepackt von dem Blog von Anna Small, einer ja auch Tolkien-Expertin. Und da ist nämlich das Foto auch abgedruckt. Und man findet es aber auch in...
John Garth hat es doch, glaube ich, auch, oder?
Ja, in dem Heft Tolkien at Exeter College. Ja. Auch sehr empfehlenswert. Findet man dann auch in den Shownotes in der verwendeten Literatur. Also auf jeden Fall ein sehr nettes Foto, finde ich, dem man auch ansieht, dass die Jungs sehr lange stand da, also stillhalten mussten, um fotografiert zu werden. Weil sie haben sehr witzige Gesichtsausdrücke. Ja, das fand ich also nett, weil man dann halt auch so, also ich finde es ja immer lustig, wenn Eltern so von, als ich in deinem Alter war.
Oder? Wir sind noch barfuß über die Pyrenäen gelaufen.
Ja, genau.
Haben Hannibal überholen müssen, weil er mit seinen Elefanten gestrandet ist. Und auf dem Weg zur Schule. Morgen zur Grundschule.
Genau. Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, dass du den Bus nehmen kannst. Ja. Okay, also das war der Einschub zum
Ganz
Theater.
Ganz kurz. Ich weiß, dass Alexander der Große nicht über die Pyrenäen gelaufen ist, sondern über die Alpen.
Danke.
Ich wollte einfach nur, bevor wir jetzt Zuschriften kriegen.
Okay.
Das war jetzt einfach, mir fielen die Pyrenäen ein, dann dachte ich, aber warte mal, was macht man denn da? Ach, Elefanten. Und dann war es in meinem Kopf einfach. Also mir ist durchaus bewusst, dass das unterschiedliche Sachen sind.
Mir war das auch bewusst, deswegen habe ich dich nicht korrigiert, weil ich fand es einfach witzig. Ich habe das jetzt als Sarkasmus hingenommen. Dann geht's weiter. Nächste Info in dem Brief. Natürlich freuen wir uns darüber zu hören, dass es deiner Hand besser geht oder dass es deiner Hand gut geht. The hand goes on well, schreibt er wörtlich. Warum schmunzelst du jetzt?
Ich schmunzel nicht.
Sondern?
Naja, das kann ich in diesem Podcast nicht sagen.
Müssen wir kurz Pause machen?
Das bringt ihn da draußen ja auch nicht. Ich sag nur, Internat, Junge, 16 Jahre an.
Oh Gott.
Handverletzung.
Das Ganze bezieht sich auf eine Verletzung.
Danke.
Die sich Michael zugezogen hat.
Bei der Tätigkeit?
Nein, an einem Fenster, das kaputt war, irgendwie scheinbar an der Oratory School. Also da hat er irgendwie einen Unfall gehabt und seitdem geht seine Hand nicht gut. Und der Unfall war wohl Anfang des Jahres. Wir befinden uns jetzt im Oktober. Also der hat da, oder earlier in the year heißt es bei Skull and Hammond. Also irgendwann davor im Lauf des Jahres, kann jetzt Anfang des Jahres gewesen sein. Aber das scheint eine längere Geschichte zu sein. Und da bezieht sich dann der letzte Satz im Brief ja dann auch nochmal drauf. Davor schweift Tolkien aber nochmal schön ab und kommt im nächsten Satz dann drauf zu sprechen, dass er an diesem Tag dann noch nach London fahren muss zu einem Board-Meeting und den 10:48 Zug nimmt. Und dann schreibt er, das fand ich auch irgendwie ganz nett, dass er an Michael denken wird, während er die Oratory School, also O.S. wird es ja abgekürzt, das meint Oratory School.
In der Ferne vorbeischweifen sieht.
Genau, also dass man halt, wenn man von Oxford mit dem Zug nach London fährt, dann kommt man halt an Berkshire vorbei und sieht halt die Oratory School von der Ferne. Genau, und dann habe ich geguckt, was es für ein Board-Meeting gewesen sein könnte und ich war sehr enttäuscht. Zum allerersten Mal hatte ich etwas bei Skull und Hammond nicht gefunden, also Christina Skull und Wayne G. Hammond nicht gefunden. In der Chronology fehlt nämlich der 21. Oktober 36 einfach komplett. Der ist nicht enthalten.
Hast du in der neuen Ausgabe auch nachgeguckt?
Ich gucke ausschließlich nur noch in die neue Ausgabe, weil das spare ich mir natürlich.
Okay.
Aber das fand ich krass, weil sonst ist da ja alles minutiös aufgedröselt. Auch Briefe, die es nie in die Veröffentlichung geschafft haben, finden da Erwähnung. Und das hier alles ist komplett nicht vorhanden. Weder der Brief an Michael, noch dieses Board-Meeting.
Ja, da wäre natürlich das... Wäre jetzt vielleicht so eine Geschichte, wenn sie tatsächlich diesen Brief nicht kannten.
Mhm.
Weil sie haben ja auch ganz viele Briefe drin, die ja nicht hier drin stehen.
Ja, genau.
Dass es vielleicht tatsächlich einer dieser Briefe war, kommen auch klar, auch vielleicht wegen des Inhaltes nicht bekannt war.
Mhm.
Und deshalb vielleicht auch gar nicht auf diesen Termin gestoßen sind.
Ja, Kann sein.
Und sich deshalb vielleicht auch gar nicht die Mühe gemacht haben. Also man prüft ja nicht jeden Tag, also wenn einem die Infos fehlen.
Genau. Lass mich nur mal schauen in das Vorwort zu dieser neuen Edition. Da hieß es doch irgendwie, da habe ich irgendwas abgespeichert, dass diese Sachen, genau, hier heißt es nämlich auf Seite römisch 11, ich lese jetzt einfach mal auf Englisch vor, das so simultan zu übersetzen, fällt mir gerade schwer. Der Absatz beginnt mit Zitat, since then, also diese die alte Ausgabe, letters has become the closest thing we can ever have to J.R.R. Tolkien's autobiography. So when Christopher revealed to his publishers that he still retained a set of the original paperwork, plans were made to restore the excisions in a revised and expanded edition. Zitat Ende. Also, ne, Christopher hat zu unbekanntem Zeitpunkt den Publishers, den Verlegern eröffnet, dass er immer noch ein Set von der eigentlichen Länge oder von dem eigentlichen Paperwork halt hat, von der ursprünglich gedachten und geplanten Ausgabe. Weil hier in dem Vorwort heißt es doch auch irgendwie, dass erst als Carpenter und Christopher fertig waren, das alles irgendwie beim Verleger abgegeben haben, die ganze Edition, da kam dann eigentlich erst raus, dass das viel zu viel ist und viel zu lang und sie jetzt bitte noch kürzen müssen. Und sie dann irgendwie den
großen... Ja, aber es widerspricht ja meine Aussage nicht.
Nee, das bestätigt es. Das wollte ich ja sagen damit, okay. Ne? Und wir wissen halt jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt Christopher das, weil so lange gibt es ja, also die Ausgabe ist jetzt eh noch sehr neu, die ist ja vom letzten Jahr, also 2023. Christopher ist 2020 gestorben. Wir wissen aber nicht, zu welchem Zeitpunkt vor 2020 das aufgetaucht ist, sage ich mal. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz spaßeshalber in die Chronology, in die Neuauflage reingucke, die müsste kurz davor gewesen sein, also auf keinen Fall danach, weil wir haben ja Christina Skull und Wayne Hammond 2019 in Birmingham getroffen und da war die neue Ausgabe ja schon raus. Und die ist von, müsste 2017 sein. Die erste Ausgabe war von 2006 und die ist von 2017. So, wenn jetzt Christopher die Sachen 2018 zum Beispiel seinem Verleger mitgeteilt hat, kann es wirklich sehr gut sein, dass Wayne und Christina diese zuvor rausgelassenen Briefe noch gar nicht oder nicht alle kannten. So ein bisschen.
Also sind wir mal gespannt, ob es jetzt eine dritte Auflage geben wird.
Die wird es bestimmt irgendwann geben. Bei den beiden habe ich da überhaupt gar keine Sorge, weil nachdem sie die neue Auflage rausgebracht haben, ging es auf ihrem Blog auch wieder los mit Addendum und was sie noch alles. Da könnte man vielleicht erst mal reingucken, ob sie das vielleicht inzwischen hinzugefügt haben. Wobei, ich meine, es ist ja veröffentlicht. Also insofern. Was ich eigentlich nur sagen wollte, wir wissen also leider nicht.
Das Addendum, das letzte.
Wenn etwas hinzugefügt wurde.
Das Addendum, das ich hier auf deren Seite sehe, ist tatsächlich von 2015.
Oh, okay. Ja, dann war das wahrscheinlich im Vorfeld der neuen Auflage.
Und da steht halt auch noch nichts drin. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter.
Genau, wir wissen einfach nicht, was es für ein Board-Meeting war. Es war bestimmt irgendwas Wichtiges. Genau, dann geht's weiter in dem Brief mit Much love to you, dear boy. Fand ich auch irgendwie nett, einfach so dieses Väterliche. Und er hofft, dass er bald wieder mit ihm sprechen kann und mehr Neuigkeiten von ihm hören kann, in Klammern, obwohl er ja schon sehr viel in seine Briefe, in seinen Briefen enthalten ist. Also auch wieder so ein bisschen, ich möchte gern mehr von dir wissen. Ja, aber du schreibst ja schon sehr viel. Also das fand ich so ein bisschen so typisch Eltern irgendwie. Man wüsste gerne mehr, aber dann loben sie einen, dass man ja schon eigentlich sehr viel kommuniziert. So.
Und dann kündigt er sie ja auch schon seinen nächsten Besuch an.
Mhm. Nächste Woche.
Mittwoch.
Genau, Mittwoch wissen wir jetzt von Anfang des Briefes, wenn er schreibt, wenn du mich nächsten Mittwoch dran erinnerst, ne, an das Geld. Also wissen wir jetzt, dass er nächste Woche Mittwoch kommt. Im Prinzip heute in einer Woche, ne? Weil er schreibt sie an dem Mittwoch.
Und kündigt seinen Besuch in den frühen Morgenstunden an der Auditory School an. Gibt aber auch gleich irgendwie den Hinweis, sie können nur bis 12 bleiben. Mhm. Müssen dann nämlich weiter. Weil A muss Mick, wie wollten wir jetzt nennen?
Du wolltest ihn Mick nennen, ich nenne ihn Michael.
Michael, okay. Michael, ja dann noch Mittagessen muss dort.
Mhm, an der Schule.
Und Tolkien geht dann weiter zu Rowell.
Genau. So as to visit Growler immediately after. Und ich habe den, so wie du es jetzt gerade zusammengefasst oder erzählt hast, klingt es, als würde Tolkien die Schule dann um 12 verlassen müssen, nachdem er da gegessen hat, also nachdem Michael da gegessen hat.
Nee, Michael muss um 12 da essen.
Ja.
Und deshalb verlässt Tolkien um 12 Uhr. Sie bleiben also nicht, um nach dem Essen noch weiter zu quatschen. Sondern, und er fährt dann halt einfach, wenn Michael zum Mittagessen geht, haut Tolkien ab.
Aha, zu Growler. Ich habe das jetzt anders interpretiert. Ich habe interpretiert, wir müssen, also du und ich, weil er schreibt ja, ich komme, nicht wir, also Mutter und ich zum Beispiel oder so, könnte ja auch sein, sondern ich komme in den am Morgen an, weil wir die Schule um 12 allerspätestens verlassen müssen.
Ja.
Also mit wir, glaube ich, meint er Michael und sich selbst.
Nee.
Meinst du nicht?
Da wir die Oratory School spätestens um 12 verlassen müssen, da du hier zum Mittagessen musst, also gehe ich eher davon aus, dass Tolkien und seine Frau ihn besuchen kommen.
Aha. Aber warum schreibt er da nur, ich komme morgen? Also ich habe so interpretiert, dass er vielleicht nicht um Punkt 12 Mittag ist, sondern dass er vielleicht schon ein bisschen vorher Mittag essen kann, vielleicht um 11:30 oder so. Da muss er halt noch schnell Mittag essen. Wahrscheinlich wurde das halt schon bezahlt für den ganzen Monat, deswegen soll er da bitte Mittag essen. Und dann, direkt danach, müssen sie nämlich Growler besuchen. Und da habe ich interpretiert, Michael und Tolkien müssen Growler besuchen, weil bei Growler handelt es sich, sind wir bei den erwähnten Personen, um G.R. Girdlestone, wird es in den im Anhang oder als Fußnote erklärt. Und das wiederum bezieht sich auf Gathorne Robert Girdlestone. Und der war ein Pionier in der Orthopädie. Und zwar ist der so orthopädischer Chirurg, wenn ich's richtig übersetzt habe, war der. Und den haben sie sicherlich besucht wegen Michaels Hand, weil der untersuchende Arzt war von Michael in dieser ganzen Handgeschichte. Das steht auch in der Fußnote von Carpenter drin zu diesem Brief.
Ah.
So, Gathorne, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Robert Girdlestone, war ein wegweisender orthopädischer Chirurg.
Stimmt, wenn man das so liest, lag ich komplett falsch.
Aber spannend, weil das ergibt schon auch Sinn, wie du es gelesen hast. Und ich habe das jetzt, ich habe diesen Satz wirklich 2-3 Mal gelesen. Und das Einzige, was ich halt so seltsam finde, ist, dass er halt schreibt, ich komme am Morgen an.
Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Aber was mich irritiert hat, war halt, da wir die Schule spätestens um 12 Uhr verlassen müssen, da du hier zum Mittagessen musst.
Ja.
Und was Mittagessen ist halt für mich um 12.
12, ja.
Wir verlassen uns, du musst dir die, aber wir verlassen sie auch gleich. Vielleicht fängt die auch um 11:45 an oder keine Ahnung was, aber das hat mich so rausgebracht aus diesem Brief.
Kann ich total verstehen.
Um dann gleich, und da sieht man auch mal wieder, wie wichtig es ist, die Fußnoten zu gucken oder in die Fußnoten zu gucken, um halt zu wissen, dass es halt hier um den Orthopäden für Michaels Hand geht.
Genau.
Dann sind wir mit dem Brief jetzt so auch eigentlich durch, oder?
Ja.
Weil jetzt kommt nur noch your own father.
Wie immer, dein eigener Vater. Genau, damit ist der Brief zu Ende.
Dann kannst du jetzt nochmal auf die erwähnten Personen, wir hatten ja gerade den Roller schon mal angesprochen, aber dann kannst du ja nochmal durch die Personen durchgehen, bitte, die in diesem Brief Erwähnung finden.
Genau, also die erste Erwähnung ist Dear Mick oder Dearest Mick. Es bezieht sich auf Michael Hillary Royal Tolkien. Den haben wir bislang auch nur ganz kurz erwähnt in Episode 9, als es darum geht, dass er geboren wird. Michael hat gelebt vom 22. Oktober, wie wir jetzt wissen, 1920 bis zum 27. Februar 1984. Er wurde später Historiker, was ich sehr sympathisch finde. Und er war Ronalds und Ediths zweites Kind. Michael ist derjenige, der im Urlaub seinen Spielzeughund verloren hat, darüber so traurig und untröstlich war, dass Tolkien begonnen hat, die Geschichte Rover Random zu erfinden, um ihn zu trösten und ein bisschen so eine Erklärung zu finden, warum dieser Spielzeughund namens Rover verschwunden ist oder warum der jetzt weg musste, nämlich Abenteuer zu bestehen. Und Michael war auch derjenige, dem die niederländische Puppe gehört hat, Tom Bombadil genannt, die dann später auch in Gedichten auftaucht und noch viel später dann im Herrn der Ringe.
Wobei wir ja schon zu diesem Zeitpunkt wissen, dass Tom Bombadil bereits ja geschrieben wurde und das erste Mal veröffentlicht wurde.
Ja, also als Michael ein Kind war. Jetzt ist er ja 16.
Nur weil es von der Akustik gerade so später.
Ah, ja, okay.
Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns in den Briefen befinden.
Ja, stimmt.
Sind die Geschichten von Tom Bombadil ja schon veröffentlicht.
Genau.
Zumindest in Auszügen.
Ja. Ich finde es halt nur witzig, wenn man so die Kinder vorstellt, dann halt, okay, das ist derjenige, der das und das ist derjenige, den wir kennen von das. So, Michael besucht auch die Oratory School, wie zuvor schon John, verlässt diese 1939, um in den Kriegsdienst einzutreten und diente im Zweiten Weltkrieg in der Luftabwehr. Und da hat er dann 1941 nach einem Unfall im Krankenhaus seine spätere Frau kennengelernt, Joan, die er dann auch, was heißt später, also ziemlich sofort heiratet. also lieber auf den allerersten Blick scheinbar. Also sie war krank.
Auf die erste Verletzung.
Ja, genau. Also sie war.
Ich habe gerade festgestellt,
ja?
Wenn ich nochmal kurz zu Michael zurück darf, dass wir 7 Tage lang die gemeinsam auf dieser Erde wandelten.
Stimmt. 84. Oh. Oh, ist das schön.
Bringt überhaupt nichts, weil ich war in diesen 7 Tagen nicht ja, mal ansatzweise.
Trotzdem, eure Lebenszeit hat sich überschnitten. Ist das nicht schön?
Ja.
Und
trotzdem ist Tom Bombadil die überbewerteste Figur.
Ey, das diskutieren wir jetzt an dieser Stelle nicht aus. Dafür haben wir den Tollcast. Genau, Michael. Ja, er ist auch das erste von Tolkiens Kindern, das gestorben ist, denn er ist an Leukämie erkrankt. Und um jetzt aber die Lebensdaten noch vollständig zu machen, er hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Geschichtslehrer an verschiedenen katholischen Schulen gearbeitet. Also er hat seinen Abschluss in Geschichte gemacht und dann wurde er Lehrer. So rum, genau. Und dann, sehr viel später, ist er dann an Leukämie erkrankt und daran dann leider auch verstorben. So, die zweite erwähnte Person ist John, dem er Geld schuldet. Damit ist sein Bruder John Francis Royal Tolkien gemeint, den wir jetzt auch schon auch explizit erwähnt und vorgestellt haben. Und dann ist eben noch dieser Growler im letzten Satz erwähnt. Und wie schon gesagt, Gathorne Robert Girdlestone, warum er Growler genannt wird, habe ich nicht rausgefunden.
Vor allem, es würde Brummkreisel übersetzen.
Ja, ich dachte dann auch, vielleicht ist das irgendwie so eine umgangssprachliche Sache für einen Arzt, der sich mit irgendwie orthopädischen Geschichten auskennt. Aber habe ich nichts dazu gefunden. Falls das jemand da draußen weiß, gerne melden.
Oder vielleicht, es gibt ja, kennst du noch diese großen Brummkreisel, die man so gedreht hat,
ja.
so aus Blech. Vielleicht war das ja eine Übung, die er mit seiner Hand immer machen musste, um die Handmechanik zu machen. Und wir müssen wieder zum Brummkreisel. Ist
okay,
natürlich,
völlig weit weg.
Aber gegriffen.
Ja, wäre aber schön, dann wäre eine schöne Erklärung dafür. Zumindest könnte ich die nachvollziehen. Naja. Mr. Girdlestone jedenfalls, wie er ja richtig heißt, ist 1881 geboren und 1950 verstorben. Er war ein wegweisender orthopädischer Chirurg, der Gründer des Nuffield Orthopaedic Center in Oxford und der erste Nuffield-Professor für orthopädische Chirurgie an der Universität Oxford.
Also ein Arbeitskollege fast von Tolkien.
Ja, genau. Und er behandelte eben Michael als dieser seine Hand an dem Fenster da in der Schule verletzt hatte. Also der behandelnde Arzt von Michael. Und deswegen, denke ich mal, suchen die den halt gemeinsam auf. Es wäre, ich meine, Tolkien schreibt, der Hand geht's besser. Es kann natürlich auch sein, dass er selber alleine hinfährt, um irgendeine Rechnung zu begleichen. Aber er schreibt ja, wir müssen dann aufbrechen. Und ja, so ganz des Rätsels Lösungs werden wir wahrscheinlich nie finden, wer jetzt mit wem wohin zu welchem Arzt gefahren ist. Aber so würde ich es jetzt interpretieren aus dem, was wir haben in diesem Brief.
Das war's an den Personen.
Das war's zu den erwähnten Personen.
Kommen wir jetzt zur historischen Einordnung.
Mhm.
Soll ich mit Tolkien loslegen oder möchtest du mit der Weltgeschichte loslegen?
Ich würde mit der Weltgeschichte loslegen, weil so viel habe ich dazu jetzt nicht rausgesucht. Aber es sind ein paar Sachen und die sind nicht besonders schön. Und dann kannst du mit den schönen Sachen weitermachen. Und dann haben wir, denke ich mal, einen schönen Abschluss.
Okay.
Okay.
Du weißt nicht, was in der Zeit passiert ist, oder?
Ich habe nachgeschaut, aber ist dann wieder vergessen. Okay. Ich fange trotzdem mal an.
Mach das.
Und dann schauen wir mal. Gut, es geht ja eigentlich nur um diese 2 Monate, August bis Oktober 1936. Sehe ich das richtig? Weil vor August 36 haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Okay.
Also ich gucke immer halt vom Brief zu Briefdatum bei denen.
Genau. Also am 26. August erscheint die Denkschrift zum Vierjahresplan von Adolf Hitler. Und darin ist enthalten, dass die Armee in 4 Jahren einsatzfähig sein muss und die Wirtschaft kriegsfähig sein muss. Es erscheinen in dieser Zeit noch ein paar andere Dinge. Im Prinzip kann man zusammenfassend sagen, dass alle Zeichen auf Mobilmachung stehen. Und es ist halt auch einfach krass. Ich meine, wir befinden uns im Jahr 1936 und 39 bricht dann der Zweite Weltkrieg aus. Am 20. September 1936 wird die Reichskriminalpolizei neu geordnet. Das bedeutet im Prinzip, dass die Selbstständigkeit der Kripo, die bis dahin selbstständig war, beseitigt wird und sie einem zentralen Vollzugsdienst der Reichskriminalpolizei unterstellt wird. Im Prinzip heißt das halt einfach, dass sie halt nicht mehr unabhängig agiert oder agieren kann. Im Zusammenhang dazu ist am 10. Oktober die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung gegründet. Und das wird dann halt wiederum von der Reichskriminalpolizei verfolgt und geahndet. Ja, dann, es geht ja nur bis zum 21. Oktober. Dann habe ich noch geschaut, was so vielleicht noch an netten Dingen passiert ist. Also irgendwie so im Bereich der Kultur oder Erfindungen oder sowas. Und okay, da wäre am 4. März, auch wenn es jetzt nicht August bis Oktober, aber nachdem ich in der letzten Folge nur unschöne Dinge von mir gegeben habe und du meintest, es wäre, dürfte gerne auch ein bisschen ausführlicher oder genauer sein und nicht, dass er nur so zusammenfassend machte, gibt es jetzt einen Nachtrag. Und zwar hat am 4. März 1936 die Jungfernfahrt der LZ-129 Hindenburg, also das Luftfahrtschiff, das Zeppelin oder der Zeppelin, sagt man, glaube ich, richtig, Hindenburg, das bis heute eins der größten Luftfahrzeuge gilt, die je gebaut wurden, hatte da seine Jungfernfahrt mit 85 Personen an Bord. Und am 6. Mai war dann die erste Passagierfahrt in die USA. Also die Hindenburg ist halt immer zwischen Deutschland
und. Wann ist sie verbrannt?
Am 6. Mai 1937. Ja.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Wenn man sich, was aber sehr schön ist, wenn man mal nach Friedrichshafen kommt, sollte man definitiv absolut ins Zeppelin-Museum gehen. Und da sind nämlich Nachbauten von der Hindenburg, durch die man durchgehen kann. Also das ist absolut bemerkenswert. Auch
kriegt definitiv 5 von 5 Postmarken, Briefmarken.
Ja, absolut. Also das ist einfach gigantisch, weil einem da auch diese Dimension mal so richtig bewusst wird. Und ich bin schon in großen Flugzeugen geflogen und das ist kein Vergleich.
Ich habe auch noch ein bisschen was.
Ja.
Und ich muss halt ein bisschen schmunzeln, weil du sagtest, na, kannst du ja noch was Schönes machen.
Ja.
22. August, Edith Mary, auch May, Inkelton stirbt.
Stimmt.
Jetzt fragt ihr euch, wer ist das?
Ja.
Das ist die ältere Schwester von Mabel und Jane Tolkien mittlerweile. Wurde geboren 1865 und war die Frau von Walter, wie spricht man den Nachnamen aus?
Inkelton.
Und die Mutter von Mary und Marjorie, die hatte dann auch Tolkien und Co. 1912 allen bei sich zu wohnen. Und sie verstarb, wie gesagt.
Ja. Und die Tante, das muss wohl so schlimm gewesen sein, bei der zu wohnen, dass Father Francis damals dann beschlossen hat, okay, er muss irgendeine andere Unterkunft für die Jungs
aber finden. Trotzdem, es bleibt Familie.
Es bleibt Familie und davon hatte Tolkien nicht sehr viel. Von daher, klar hat ihn das nicht kalt gelassen. Aber das fiel mir gerade so als Anekdote dazu ein, dass er deshalb überhaupt dann eben bei Mrs. Faulkner einquartiert wurde, wo er dann später Edith kennengelernt hat. Also stellen wir uns vor, die Tante wäre super lieb gewesen, er wäre nie bei Mrs. Faulkner eingezogen, hätte Edith nie kennengelernt, hätten wir Michael nie gehabt, hätten wir diesen Brief nie gehabt, hätten wir die ganzen Geschichten für die Kinder nicht gehabt. Das mag ich mir gar nicht vorstellen.
Dann erfährt Tolkien im Sommer, Datum ist nicht genau bekannt, aber dadurch, dass es halt jetzt im Oktober losgeht, habe ich es einfach mal hier reingetan, dass er ein Forschungsstipendium für 2 Jahre erhalten hat.
Mhm.
Und deshalb bittet er seinen Sohn Michael, über den wir heute ja die ganze Zeit gesprochen haben, ihm bei der Erstellung eines neuen Typoskripts vom Hobbit zu helfen. Letztendlich stellt Tolkien ihn aber dann doch selbst her.
Vielleicht hat das auch mit der Hand zu tun. Ja, wenn es der Hand nicht so gut geht, solltest du nicht mit der Schreibmaschine tippen.
Am 27. September antwortet Tolkien auf einen Brief eines niederländischen Professors Dr. A. Pompen aus Nijmegen, der nämlich fragt, ob Tolkien nicht Interesse daran hätte, einen zahlenden Gast aufzunehmen. Also der wahrscheinlich nach Oxford ist. Obwohl Tolkien, wie wir ja wissen, das zusätzliche Einkommen sehr begrüßen würde, musste er allerdings ablehnen. Er schreibt dann im Prinzip auch zurück, also er kann das Geld deshalb gut eigentlich benötigen, um die Unfälle auszugleichen, welchen Unfall wissen wir ja jetzt, der sein Sohn Michael in diesem Jahr erlitten habe, und für seinen weiteren Sohn, der bald die Universität besuchen wird. Also wir haben hier schon wieder ein Foreshadowing.
Mhm. Und willst du wissen, welche Universität oder welches College es sein wird?
Steht hier, ne? Machen wir noch nicht. Wir machen nur eine Art von Ausnahmen. Und aus diesen ganzen Sachen ist die Familie aktuell nicht in der Lage, einen Gast aufzunehmen. Zudem ist Edith dieses Mal gesundheitlich angeschlagen. Und die Familie ist auf einen kurzen täglichen Hausmeisterdienst angewiesen.
Mm.
Also sind gar nicht groß in der Lage,
überhaupt jemanden zu beherbergen.
Ja, also ihre eigenen Sachen zu machen. Dann aber 3. Oktober 1936. Tolkien hat den Hobbit fertig geschrieben. Schickt aber der kleine Schelm Alan and Unwin eine frühere Ausgabe des Typoskripts mit den letzten Kapiteln. Also noch nicht die Finale. Und am 5. Oktober 36 bestätigt Alan and Unwin den Erhalt des Typoskripts sowie eine Illustration für dieses Werk. Man geht davon aus, dass es die Karte, Thors Karte ist, die Tolkien für die Geschichte gezeichnet hat, so rum. Stanley Unwin schreibt an Tolkien und bestätigt, wie gesagt, den Erhalt des Typoskripts, und sowohl Unwin als auch sein 10-jährigen Sohn Rainer werden es vor dem 20. Oktober lesen. Zudem bekundet Unwin sein Interesse an Tolkiens zuvor übersetzte Pearl und fragt, ob er diesen ebenfalls veröffentlicht
hat. Vielleicht haben sie das in der BBC gehört. Das könnte ja sein, was wir im letzten Brief besprochen haben. Ach, das wären so tolle Zusammenhänge.
10. Oktober 36 ist verbrieft, dass das Typoskript von Der Hobbit von Stanley Unwin gelesen wurde. Und auch wenn es jetzt, das war nämlich tatsächlich eine Sache, die auch für mich neu war, am 21. Oktober bis zum 2. November losgeht, aber 21. Oktober ist ja der heutige Tag, an dem dieser Brief geschrieben wurde, die Kinderbuchautorin Rose Fellman, die auch als freie Rezensentin für Alan Unwin tätig ist, liest das Hobbit-Typoskript. Also es ist nicht nur Rainer Unwin, der das Buch nochmal rezensiert auf höchster Ebene.
Ja, als Kind.
Als Sohn des Verlegers und Kind, für den nun mal Kinderbücher geschrieben werden, sondern auch eine professionelle Rezensentin
für Alan Unwin
nimmt sich das Teil nochmal vor und liest den Hobbit in 10-12 Tagen.
Mhm. Sehr, sehr cool.
Und damit bin ich jetzt zumindest, was in diesen kurzen 2 Monaten bei Tolkien passiert ist, auch schon durch.
Mhm. Ich muss kurz, bevor wir uns an das Fazit machen, Holz nachlegen.
Mach das.
Bevor mir hier der Kamin ausgeht.
Und dann kommen wir zum Fazit. Beim letzten Mal habe ich dich gefragt, aber ich platze eigentlich schon fast.
Fang du doch mal an.
Ja, mache ich auch.
Mach das.
Ich muss ja sagen, wenn ich jetzt nur diese 3 Briefe habe.
Ja. Yeah.
Der erste, ich bin enttäuscht. Der zweite, oh, my dear, hier, Streicheleinheiten, da Streicheleinheiten. Dritte, ey, ich habe deine Schulden bezahlt.
Aber er fängt an mit alles Gute zum Geburtstag.
Ja, und ich bin blank. Und es hängt auch keine Äpfel mehr am Vaters Apfelbaum. Und ich muss mit dir schon wieder irgendwie, ne, hier, zack, 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 zack. Also, wenn ich nur diese 3 Briefe, die ja alle direkt nacheinander sind, habe ich schon so den Eindruck, wer Tolkiens Lieblingssohn war.
Ich überfliege gerade nochmal den Brief an Christopher, aber da ist nicht wirklich was Kritisches drin, da hast du schon recht.
Und jetzt ist natürlich die Frage.
Es geht halt viel ums Wetter.
Ja.
Ja.
Ob das Christopher bei der Auswahl der Briefe bewusst so gemacht hat.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, den Brief...
Sagen wir doch mal ehrlich, es ist schon auffällig.
Ja, naja, also
Sie sind alle von einem liebenden Vater. Mhm. Kein Problem. Aber der Tenor der Briefe ist zwar positiv, aber freundlich, es ist ja nicht unfreundlich, aber halt schon so mit ein bisschen emotionalen Daumen runter. Ne, ich bin enttäuscht.
Ja. Wobei er dann ja im Laufe des Briefes ja auch schreibt, dass er John sehr vermisst und dass er ihm alles Gute wünscht und dass er ihn liebt und so weiter. Also
ich sag ja, er cancelt sie nicht ab, er diskreditiert sie nicht.
Ja.
Aber Brief 1 und 3 haben nicht gerade wenige negative Punkte.
Mhm.
Ich bin enttäuscht, ich habe deine Ausstände bezahlt. Und so. Nur bei einem.
Ja.
Und
geht's ums Wetter, um Urlaub, welchen Zug er genommen hat. Ja, okay.
Und das ist halt einfach. Also es ist mir aufgefallen. Und als ich diesen Brief gelesen habe, als ich im Zug saß, da dachte ich, also ich muss das ansprechen, weil es stach mir förmlich in die Augen.
Es ist schon auffällig jetzt so im Nachhinein, das stimmt schon. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass es der Christopher-Brief eigentlich nur deshalb überhaupt damals reingeschafft hat, weil da halt eben diese erste Erwähnung vom Hobbit, dass er fertig ist und dass die Verleger danach schreien, irgendwie enthalten ist. Weil es folgt jetzt kein Brief an Priscilla, sodass man sagen könnte, okay, die ersten vier Briefe an die Kinder.
Wie alt ist Priscilla zu diesem Zeitpunkt?
Muss ich nachschauen.
Sie wohnt auf jeden Fall zu Hause.
Ja, ja, klar.
Also was willst du da? An den Zimmerbriefkasten.
Ja, sie ist 29 geboren.
Der ist noch, also
7.
Ja, dass sie mit 7 noch keine Briefe kriegt, während sie zu Hause wohnt.
Ja, sie kriegt ja Briefe vom Weihnachtsmann. Ja, ich weiß, dass nichts überliefert ist, ist schon klar. Aber ja. Was ich mir neulich gedacht habe beim letzten Brief, bei der Untersuchung, also mit Christophers Brief, wo es ja auch schon so ein bisschen, wo wir schon angeteasert oder angekündigt hatten, dass er ja dann diese Herzerkrankung haben wird und eine sehr lange Zeit in der Schule ausfallen und zu Hause unterrichtet werden wird. Das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ob das vielleicht auch mit was ausmacht, also sicherlich, dass die Bindung, die literarische Bindung zwischen Christopher und seinem Vater so eng wird. Er auch mit Michael, das haben wir dann auch später in Briefen, sich ja auch austauscht über sein literarisches Werk und ihm auch Sachen schickt und so. Aber nicht so wie Christopher, der von Anfang an so als wichtigster Kritiker ja auch tituliert wird für seinen Vater. Und da habe ich mir gedacht, klar, wenn du halt im gleichen Alter die anderen Kinder schon weg aus dem Haus weg hast, weil sie halt im Internat sind. Er sollte ja eigentlich auch an die Oratory School gehen oder war ja da auch, aber konnte dann halt wegen der Erkrankung nicht und wurde dann zu Hause unterrichtet. Dann kannst du ja mit diesem Kind schon mal so viel mehr Zeit verbringen als mit den anderen. Logisch, weil
das ist ja alles jetzt nach diesem. Also wir reden ja jetzt von einem Zeitpunkt, wo das ja noch nicht der Fall ist.
Ja, das stimmt.
Und das meine ich halt einfach. Und ich verstehe auch nicht, also ich kann sehr gut verstehen, warum dieser Brief nicht am Anfang dabei war.
Ja.
Ich finde es auch, ich bin mir auch nicht sicher, warum genau dieser Brief jetzt in diesen Brief gekommen ist. Das müsste der erste Brief ja an Michael gewesen sein, der bisher veröffentlicht ist. Und für mich als Leser hatte er halt sofort irgendwie so einen Negativ-Touch.
Findest du?
Ja, also.
Dass er kein Geld hat und trotzdem nicht schickt und so.
Nein. Ich weiß, woran es liegt, aber so diese, ne, ich habe deine Schulden bezahlt.
Ja.
Und egal, wie du es formulierst, du kannst es eben mal, ich habe deine Ausstände, ich habe das, was dein Bruder dir geliehen hat, habe ich bezahlt. Du brichst es einfach runter auf, ich habe deine Schulden bezahlt.
Ja, das stimmt.
Und ich schicke dir jetzt hier noch Geburtstagsgeld. Und ich kann noch dein Taschengeld erhöhen.
Mhm.
Also,
mehr aber auch nicht, weil eigentlich bin ich blank.
Ja, und das lässt für den ersten Brief an eine Person, und ich glaube hier auch den ersten Brief, ich bin enttäuscht von dich, war ja auch der erste Brief an den Sohn.
Ja. Yeah.
Das waren schon Sachen, wenn ich die jetzt einfach nur mal so lese, so als erster, das wird nicht der erste Brief sein, den Tolkien an seine Kids geschrieben hat.
Ja. Yeah.
Aber ich finde es schon bezeichnend, dass dieser Brief ist, und ich frage dich, hast du eine Idee, warum sie diesen Brief überhaupt genommen haben?
Bei dem jetzt an Maike?
Ja.
Also meine Vermutung wäre, dass du da halt Tolkien in einer sehr, ich sag mal, humoristisch umgangssprachlichen Art erlebst. Also wie gesagt, ich war über das Bloke sehr erstaunt, Dann das mit dem Irish Pig, also sich selbst als ein irisches Schwein zu bezeichnen. Also diese Hintergrundgeschichte hin oder her, aber das scheint ja auch so ein so eine Eigenheit auch zu sein in diesem Brief. Dass das halt so von diesem, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, weil du hast Schulden, deiner Hand ging es nicht so gut. Nächste Woche treffen wir uns, um zu dem Orthopäden da zu gehen. Ich hoffe, du kommst bald in ein Theaterstück rein. Vielleicht hat Michael ja auch geschrieben, dass er sich das wünscht, dass er da mal mitspielen dürfte. Das wissen wir ja alles nicht. Wir kennen ja nur Tolkiens Seite von der Korrespondenz. Und das wäre jetzt so meine Theorie, warum sie es überhaupt damals mit aufgegriffen hatten, weil es halt einfach eine Seite von Tolkien zeigt, die wir sonst halt nie zu sehen bekommen. Erstens der Umgang mit seinen Kindern. Zweitens ein sehr, vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, nicht läppisch, aber so ein bisschen lockerer Umgang auch, ne, mit diesem Apfel, also keine Äpfel mehr und sowas. Also das ist ja schon irgendwie sehr nett umschrieben für eine Situation, die sicherlich nicht ganz so einfach war. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht halt auch die Intention von Carpenter und Christopher zu dem damaligen Zeitpunkt war, die Briefe an die Kinder auf jeden Fall mit aufzunehmen, unabhängig vom Inhalt.
Okay.
Dann bietet sich natürlich der Christopher-Brief halt total an, weil da ja der Hobbit halt eben erwähnt wird.
Ja, da ja. Mit dem Christopher-Brief und dem Hobbit.
Genau.
Es geht jetzt wirklich nur um diesen Brief.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel, also wenn das jetzt der erste Brief an Michael gewesen wäre, den Tolkien ihm schreibt, seit er in die Oratory School gegangen ist, würde da ja sicherlich drinstehen, hallo mein Lieber, ich hoffe, du hast dich gut eingelebt oder du bist noch dabei oder wie ist die Schule, hast du schon Freunde? Also was man halt so seinen Kindern schreibt, wenn man sie irgendwie in die große weite Welt entlässt.
Ja.
Wir wissen aber auch aus dem Brief von John, wo Tolkien ja auch schreibt, vernachlässige nicht Mamis Briefe, dass ja auch Edith unabhängig von Tolkien den Kindern Briefe schreibt. Das heißt, es kann sein, dass das Tolkiens erster Brief ist, den er alleine selber schreibt und nicht einfach unterschreibt, auch Grüße von
Vati. Das kann ich mir, also ganz ehrlich, wenn er jetzt 16 Jahre alt wird,
ja,
kann ich mir nicht vorstellen, dass das der erste Brief ist, den Tolkien ihm alleine schreibt.
Nein, aber halt an die Schule oder wie auch immer halt in irgendeiner Situation. Oder dass es halt einfach der Einzige ist, der aus dieser Zeit noch überstanden, der die Zeit noch überdauert hat. Weil wir wissen ja nicht, ob Tolkien jeden einzelnen Brief
abfotografiert hat.
Als Durchschlag aufgehoben hat, ob die Kinder alle Briefe aufgehoben haben. Also wo kommen diese Briefe her? Das ist ja auch mal noch so ein
Thema. Und trotzdem, wie gesagt, sag ich ja, es würde mich echt mal interessieren, was Christophers Gedanke war seiner Zeit.
Ja.
Der sich mir hier einfach nicht erschließt, weil das ist ein Brief, der ist nicht offensichtlich, warum er drin ist.
Ja.
Er ist auch nicht offensichtlich, warum er rausgeflogen ist. Weil es nicht offensichtlich ist, warum er drin ist.
Ja.
Und alles andere sind ja reine Mutmaßungen und Spekulationen.
Ja.
Du sagst, es ist der erste Brief. Ich sag.
Vielleicht.
Nein, ich sag nur, ne? So, ich sag, nee, ist nicht.
Ja.
Ich sage A, du sagst nee, weil B.
Mhm. Ja.
Das meine ich mit, wir können über diesen Brief wirklich nur spekulieren. Ich fand es halt einfach nur bemerkenswert, dass der Herausgeber dieses Buches
ganz neutral an die ganze Sache rangegangen ist.
Den besten Brief als Einstieg für sich gewählt hat und seine Brüder.
Oh.
Wie gesagt, also
ja.
Das kann natürlich jeder anders sehen. Und ich unterstelle, da ist ganz bewusst ganz viel Boshaftigkeit.
Ja. Einfach um der Diskussion willen.
In dieser Diskussion.
Ja.
Es ist aber schon auffällig.
Ja. Ich glaube, dass in dem Alter, in dem Christopher angefangen hat, mit Carpenter diese Briefe zu redigieren, wäre das schon ein ziemlich kindlicher Unsinn.
Vielleicht war ja auch ein Schelm in seinem Nacken.
Kann sein. Kann
Wir müssen
sein.
Einfach mal gucken. Das ist, wie gesagt, die meisten Briefe, die der jetzt hinzugekommen sind, die in der Ursprungsfassung geplant waren, sind ja Briefe an Christopher. Und da müssen wir, oder dann werde ich einfach mal ein Auge drauf halten.
Ja, das
ist gut. Inwieweit es da nicht auch mal kritische Sachen gibt.
Ja.
Oder ob es nur Friede, Freude, Eierkuchen gibt.
Ja. Was wir nicht vergessen dürfen, das Buch ist erschienen nach Christophers Tod. Das heißt, Christopher wird, so wie es im Vorwort ja anklingt, schon derjenige gewesen sein, der gesagt haben wird, hier, ich habe da übrigens noch die Abschrift von der Ursprungsfassung. Habt ihr da noch Interesse oder ist das noch relevant? Oder der Name Tolkien bringt Geld, wollt ihr da noch was veröffentlichen? Ich hätte hier noch was. So klingt das ja irgendwie an, dass er das vorgeschlagen oder gefunden hat oder so. inwieweit Christopher selber an dieser Veröffentlichung, dieser neuen und erweiterten Fassung noch beteiligt war, wissen wir nicht. Da können wir auch nur mutmaßen und spekulieren. Wir wissen, dass er im Januar 2020 verstorben ist und das Teil 3 Jahre später veröffentlicht wurde.
Ja, aber wenn sie wirklich das Manuskript, und so hatte ich es verstanden, sie hatten ein Manuskript und ich meine, klar, ne, edit and selected by Humphrey Carpenter. Also ne, die Auswahl hat natürlich jetzt nicht Christopher gemacht, aber Christopher hatte schon den Daumen drauf, welche er nehmen kann und welche nicht.
Ja, also es heißt in dem Vorwort ja.
Und lass mich eben kurz ausreden. Die Geschichte ist ja, also ich gehe schon davon aus, weil sonst hätten sie es im Vorwort erwähnt, wenn sie an der ursprünglichen Fassung von Carpenter und Christopher was geändert haben, dann hätten sie es. Aber es heißt ja explizit, es ist die Fassung, die Carpenter und Christopher Tolkien seinerzeit für eine Veröffentlichung vorgesehen haben.
Und in dem neuen Vorwort heißt es auch, dass Christopher und Carpenter sich ja auch sehr minutiös darüber ausgetauscht haben, was sie rauslassen. Und dass sie sich da eigentlich seltenst uneinig waren. So steht es da irgendwie. Also, dass das auffällig ist, wie einig sie sich immer waren, sich aber stattdessen über ein Komma irgendwie ganz viel ausgetauscht haben können. Also, oder konnten. Das fand ich irgendwie noch sehr nett formuliert. Also, dass halt klar wird aus der Korrespondenz, die ja scheinbar auch überlebt zu haben scheint, aus dem Jahr 1980, als sie sich dann halt da an diese Überarbeitung und an das Kürzen gemacht haben, dass daraus halt hervorgeht, dass sie sich sehr schnell einig waren, was sie weglassen. Und dass wohl auch Christopher die treibende Kraft war oder derjenige war, der hauptsächlich den Rotstift angesetzt hat, nicht Carpenter. So, trotzdem hat Christopher auf die Veröffentlichung, die 3 Jahre nach seinem Tod passiert ist, keinen Einfluss mehr, in welcher Form auch immer. So, das halt dazu. Und Carpenter lebt ja auch schon sehr lange.
Aber wie gesagt, dadurch, dass er keinen Einfluss mehr drauf hat und es seinerzeit so angeboten hat, gehe ich halt einfach davon aus, dass es genau das, wie er es gemacht hat, vielleicht.
Auf jeden Fall ist 1980, als sie sich an diese Revision gemacht haben oder ans Kürzen und das danach ja auch erschienen ist, hat ja Michael noch gelebt. Also es ist jetzt nicht so, dass er da über seinen verstorbenen Bruder irgendwie herzieht oder ihm da was reinhaut oder keine Ahnung.
Vor allem, ich meine, die Briefe sind ja geschrieben, es ist ja nichts gefaked. Also gehen wir mal von aus, wir wissen bisher nichts Gegenteiliges. Wollen wir auf den nächsten Brief kommen?
Ja, mach mal.
Der nächste Brief, oh, jetzt wird's schön, geht an Susan Dagnall und George Allen and Unwit Limited vom 4. Januar. Es wird kein Brief vom Weihnachtsmann sein, aber ein anderer geiler Brief. Ich meine, das ist ein Tag nach Tolkiens Geburtstag. Er wird dann 45 sein.
Also das Jahr ist dann 1937, gehe ich mal von aus.
Jawohl, wir sind ja 36.
Genau.
Wenn er jetzt 44 ist, wird er dann 45 sein.
Jo.
Hat eine immens lange Einleitung. Also die Einleitung ist fast zu lang.
Also wie der die Brief. Einleitung von Carpenter, meinst du? Ja.
Mit Querverweisen und Co. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, es wird um den Hobbit gehen.
Das glaube ich auch. Zumal du diese Susan ja auch in der letzten Folge ja schon mal kurz erwähnt hast, als es um die Entstehungsgeschichte des Hobbits geht. Ich vermute auch, dass diese einleitenden Worte von Carpenter zu dem Brief in großen Teilen darum gehen wird, was es mit diesem Hobbit da auf sich hat, der jetzt auf einmal.
Das kann gut sein. Aber für heute
war's das.
Schließe ich mal diese dicke Briefeausgabe.
Jo.
Wünsche euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Brief.
Und schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.